Hokus, Locus, Jokus, der Podcast zur Sonderausstellung Latein, Tod oder Lebendig im Kloster Dahlheim. Folge 2. Virus, Corona und die ganze Digitalisierung. Latein in unserer modernen Sprache.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das neue Coronavirus aus China auch Deutschland erreichen würde. Spät vergangene Nacht wurde dann der erste Fall bei uns bestätigt, in Bayern. Und vor einer guten Stunde kam die Meldung, dass sich dort nun noch 3 weitere Menschen infiziert haben. Laut bayerischem Gesundheitsministerium stehen diese 9 Fälle alle in Zusammenhang mit dem ersten.
28. Januar 2020. Die Tagesthemen berichten in der ARD über den ersten Corona-Fall in Deutschland. Seitdem bestimmt die Corona-Pandemie unseren Alltag, beherrschen die Themen rund um das Coronavirus und die Erkrankung Covid-19 unsere Nachrichten. Und damit auch Begriffe, die ihre Ursprünge in antiken Sprachen haben, nämlich dem Altgriechischen und Lateinischen.
Gerade der Name Corona ist ja eben Latein. Es ist ins Deutsche Krone eingeflossen. Es bedeutet aber in der Antike überhaupt nicht Krone, es gab keine Kronen, sondern es bedeutet Kranz. Das ist auch der Grund, warum das Coronavirus so heißt, als man es früher noch zweidimensional natürlich durchs Mikroskop betrachtet hat. Da hat man diese Spike-Proteine gesehen, aber eben nur als zweidimensionalen Kranz um diesen runden Kreis in der Mitte. So haben die Wissenschaftler den Namen Corona gegeben, diesem Virus.
Claudia Kloth ist Professorin für klassische Philologie und Latinistik an der Ruhr-Uni in Bochum. Sie beschäftigt sich professionell mit solchen Latinismen und ihrer Herkunft und Bedeutung. Auch andere Begriffe der Corona-Pandemie sind lateinischen oder altgriechischen Ursprungs.
Virus übrigens heißt eigentlich Gift. Virus viri, aber nicht maskulinum, sondern neutrum. Deswegen also auch das Virus, muss man sagen. Und das bedeutet Gift, giftiger Schleim.
Der Begriff Pandemie kommt vom altgriechischen Pan für alles umfassend und Demos für Volk, beschreibt also eine alle umfassende Krankheit. Für die Bezeichnung der einzelnen Corona-Varianten wurden die Buchstaben des griechischen Alphabets verwandt. Andere Fachbegriffe in der Corona-Pandemie wie Inzidenz, Hospitalisierung und Mortalitätsrate sind lateinischen Ursprungs.
Das Hilfsmittel auch Vakzin, da steckt Vacca drin, die Kuh. Deswegen, weil der erste Impfstoff gegen Pocken wurde entwickelt mit Hilfe des infizierten Blutes einer Kuh, Vacca. Und deswegen wurde es dann vom Erfinder das Mittel Vakzin genannt.
Dass so viele Begriffe, gerade der medizinischen Fachsprache, lateinischen oder altgriechischen Ursprungs sind, überrascht Claudia Kloth nicht. Denn das Lateinische hatte auch nach dem Ende des Römischen Reichs in Europa eine starke Bedeutung. Zum einen als liturgische Sprache der katholischen Kirche, zum anderen aber auch, weil die meisten Texte in Latein abgefasst und in Latein gelehrt und gelernt wurde.
Alle Wissenschaft wurde auf Lateinisch betrieben, damit man sich über die Grenzen der Völker hinweg verständigen konnte. Und das klappte sehr gut. Im Mittelalter war Latein das, was Englisch heute ist.
Das gelte gerade für die Medizin, sagt Peter Kuhlmann. Der klassische Philologe lehrt und forscht an der Georg-August-Universität in Göttingen zum Einfluss des Lateinischen auf die deutsche und andere moderne europäische Sprachen. Der sei in der Medizin besonders groß. Bis heute werden neue Fachbegriffe im Rückgriff auf das Lateinische und Altgriechische gebildet.
Und die medizinische Tradition ist eben aus der Antike da für uns in Europa oder Westeuropa. Insofern ist da einfach ein großer Fundus an Lexemen oder Wörtern oder Begriffen, bei denen man sich bedienen kann. Und das ist dann auch für die Wortbildung produktiv. Man kann da gut Ableitungen von bilden.
Ähnliches gilt auch für die Biologie, wo etwa in der Botanik neue Pflanzenarten auch heute noch mit lateinischen Begriffen benannt werden. Und auch in den Wirtschaftswissenschaften sind viele Fachbegriffe nur vermeintliche Anglizismen. Tatsächlich stammt etwa der Begriff Consulting vom lateinischen Consultare, befragen, um Rat fragen. Die Bezeichnungen der akademischen Grade wie Diplom, Magister, Dissertation, Promotion und Habilitation sind alle lateinischen Ursprungs, ebenso Raumangaben wie Mensa oder Aula. Und auch die akademischen Zeitangaben, cum tempore und sine tempore, mit denen der Beginn einer Veranstaltung angezeigt wird, sind Latinismen. Das erklärt sich mit der akademischen Tradition in der frühen Neuzeit, sagt Peter Kuhlmann.
Da war Latein die Sprache der Wissenschaft, so wie heute Englisch. und alle wissenschaftlichen Texte und theologischen Texte sind eigentlich in Latein abgefasst worden. Und die deutsche Schriftsprache und Fachsprache, die dann entstand seit der Barockzeit, die ist dann eben auch sehr stark durch diese lateinischen Strukturen, Ausdrucksweisen und so weiter, auch durch die lateinische Phraseologie stark beeinflusst.
Auch in Lebensbereichen, die so weit von der römischen Lebenswelt entfernt sind, wie man es sich nur vorstellen kann, sind lateinische Begriffe vorherrschend.
Die Milliarden zur Digitalisierung der Schulen können fließen. Bundesbildungsministerin Karliczek unterzeichnete die dafür notwendige Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Im Rahmen des Digitalpakts Schule können die Bundesländer in den kommenden Jahren mehr.
Digitalisierung, Computer, Daten, alles Begriffe des Informationszeitalters und doch antiken Ursprungs, erklärt Claudia Kloth.
Digitalisierung, Digitus der Finger, ne? Also man zählt ab, ja, nein an den Fingern. Das ist das 1010-System. Daher Digitalisierung. Computer kommt von Computare und das heißt Rechnen. Computare, das heißt die deutsche Übersetzung von Computer, Rechner, trifft es genau. Daten, da gehen wir ständig mit um, da denken wir wahrscheinlich gar nicht dran, dass es überhaupt ein Fremdwort ist. Es ist eins, es kommt von dare letztlich, lateinisch geben, und das Partizip ist Datum, also Data, das Gegebene, das was feststeht, womit man dann umgeht.
Viel spannender als solche offensichtlichen lateinischen Fremdwörter findet Peter Kuhlmann allerdings versteckte Latinismen, also Wörter, die man beim Hinhören für urdeutsch halten würde, die aber doch aus dem Lateinischen stammen.
Das sind die ganz alten lateinischen Lehnwörter, wie etwa Fenster von lateinisch Fenestra oder auch Mauer von lateinisch Murus oder Straße von lateinisch Strata.
Diese Wörter sind schon zu altrömischer Zeit über die Alpen nach Germanien gekommen, zusammen mit den Dingen, die sie bezeichnen.
Die alten Germanen, die lebten in Holz- oder Lehmhäusern, die hatten keine Steinhäuser. Und eine Steinmauer, die aus Steinen gebaut wurde, die wurde offenbar erst mit den Römern nach Germanien gebracht. Und dann wurde dieses neue Bauelement, die Steinmauer, eben mit dem lateinischen Wort Murus benannt. Und dann weiter lautlich entwickelt zu Mauer.
Die Römer haben nicht nur neuartige Bauwerke nach Germanien gebracht, sie haben uns auch ihren Kalender vermacht. Und mit ihm viele Bezeichnungen, die mit Zeitrechnung zusammenhängen.
Es ist Mittwoch, der 15. Dezember 2021.
Unser gesamter heutiger Kalender, das ein Jahr 365 Tage hat, wie viele Tage die einzelnen Monate haben, all das geht auf Julius Cäsar zurück. Bis auf eine Reform durch Papst Gregor den 13. Ende des 16. Jahrhunderts hat Julius Cäsar unseren heutigen Kalender eingeführt, erklärt Claudia Kloth.
Vorher war das römische Jahr wild in Unordnung. Die Monate hatten weniger Tage, also das Jahr hatte insgesamt 355 statt 365 Tage, bleiben natürlich 10 Tage übrig. Und die mussten im Prinzip alle 2 Jahre am Stück eingeschaltet werden, und zwar gegen Ende Februar. Das hat aber nie vernünftig geklappt. Das Jahr war völlig in Unordnung geraten. Herbst war dann im Sommer und so weiter.
Dieser Unordnung hat Cäsar ein Ende gesetzt, indem er das Jahr auf 365 Tage verlängert hat. Diesen julianischen Kalender haben dann nach und nach alle europäischen Länder übernommen, später ersetzt durch den gregorianischen und damit auch die Bezeichnung für die Monate.
Das ist wahrscheinlich am einleuchtendsten bei den Monatsnamen September bis Dezember, wo eben die Zahlen 7 bis 10 drin stecken. Der März ist der Monat des Mars, was vielleicht nicht alle wissen. April, das hat mit der Venus zu tun, was die Stammmutter der Julia gewesen ist. Venus Aphrodite, also Aphros, der Schaum, dass daher April kommt.
Und obwohl unsere 7-Tage-Woche biblischen Ursprungs ist, sind auch einige Bezeichnungen der Wochentage Übersetzung aus dem Lateinischen. Und selbst kürzere Zeiteinheiten haben einen lateinischen Ursprung. Minute kommt zum Beispiel von Minutus, ganz klein.
Und Sekunde wiederum ist eigentlich verkürzt aus Pars Minuta Secunda, also kleinster Teil zweiter Ordnung. Das ist also mit Hilfe von lateinischen Begriffen gebildet, aber ein Römer hätte es überhaupt nicht verstanden. Das gab es nicht. Also es gab eben nur die Stunde und es gab auch keine Taschenuhr oder keine Armbanduhr oder irgend so etwas, sondern es gab Sonnenuhren und Wasseruhren.
Einflüsse des Lateinischen auf die deutsche Sprache gab es aber auch jenseits des Vokabulars. Das Althochdeutsche war in seiner grammatikalischen Struktur noch deutlich simpler als das moderne Hochdeutsch. In karolingischer Zeit etwa hat das Althochdeutsche nur sehr wenige Nebensätze gehabt, sagt sagt Peter Kuhlmann. Die Nebensatzkonstruktionen sind erst durch Übersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche gelangt.
Man kann das auch an den Konjunktionen erkennen, sowas wie nachdem, Nebensatz mit nachdem. Nachdem ich das gehört hatte, habe ich mich sehr gefreut. Das Wort nachdem, das ist eine Lehnübersetzung aus dem Lateinischen post quam. Das ist ganz wörtlich übersetzt. Und dieser Nebensatz ist dann eben so praktisch durch Lehnübersetzung ins Deutsche übertragen worden.
Dasselbe gilt auch für die Zeitform im Deutschen.
Wenn man da jetzt wieder in das frühe Deutsch geht, also zur Zeit Karls des Großen, das Althochdeutsche, da hat man eigentlich nur zwei Tempora im Deutschen, das Präsens, wie zum Beispiel ich bin oder ich gehe, und das Präteritum, die einfache Vergangenheit, wie ich war, ich hatte oder ich ging. Und alle anderen Zeitformen oder Tempora, die gab es im Deutschen damals noch nicht.
Die übrigen Tempusformen sind dann erst allmählich entwickelt worden, wieder beeinflusst durch Übersetzung aus dem Lateinischen.
Wie ich hatte gesehen, ich war gewesen, ich werde kommen, ich werde gekommen sein. Und das ist allerdings ein sehr langsamer Prozess, der fängt eben in karolingischer Zeit an und der zieht sich bis zum Ende des Mittelalters. Die deutsche Tempusbildung, die ist auch erst so im 16. Jahrhundert, glaube ich, ganz abgeschlossen. So Tempora wie das Futur II, die sind relativ jung. Die sind auch im Althochdeutschen noch gar nicht da.
Das Lateinische durchdringt das Deutsche auch noch auf einer anderen, tieferen kulturellen Ebene, sagt Florian Krüpe. Er arbeitet am Seminar für alte Geschichte der Philipps-Universität in Marburg, lehrt und forscht zur antiken Rezeption und ist immer wieder erstaunt über das Wissen zur Antike in der breiten Bevölkerung.
Wenn wir heute mit Menschen aller Art außerhalb der Universität über Antike sprechen, dann stellen wir fest, dass relativ oft punktuell beachtliches Wissen um bestimmte Dinge vorhanden ist, dass dieses Wissen einen ganz diffusen Ursprung hat, dass es aber auf diese Art und Weise gelingt, Seiten in diesen Menschen zum Klingen zu bringen.
Diese tiefere kulturelle Ebene, dieses unterschwellige Wissen durchzieht viele Bereiche des modernen Lebens, umfasst geflügelte lateinische Worte wie Pecunia non olet, Geld stinkt nicht, oder Alea jacta est, der Würfel ist gefallen. Dazu gehören aber auch antike Mythen und Sagen. Das macht sich auch die Werbeindustrie zunutze.
Das trojanische Pferd beispielsweise in einer Werbekampagne integriert, wird dieses trojanische Pferd als trojanisches Pferd erkannt. Es wird von den Menschen kontextualisiert und man erinnert sich daran, was mit der Stadt passiert ist und erinnert sich vielleicht auch noch an ein, zwei bekannte und prominente Namen aus dem Kontext, also zum Beispiel an Odysseus oder Achill.
Auch wenn neue Produkte entwickelt werden oder sogar bei Firmennamen greifen Unternehmen häufig zu Latinismen.
Wir betrachten heute mit einem gewissen Amüsement Automarken und fragen uns manchmal, wo der Name eigentlich herkommt. Und viele von diesen Automarken, die wir haben, haben einen lateinischen Hintergrund. Volvo zum Beispiel, der berühmte Fiat Uno. Es gibt unzählige Produkte in unserem täglichen Leben. Nivea wäre jetzt so ein Beispiel oder Labello Magnum, das berühmte Eis.
Volvo steht für lateinisch Ich rolle, Nivea kommt von lateinisch Schneeweiß, Labello von Labium für Lippe und Magnum bedeutet das Große. Solche Latinismen findet man quer durch die gesamte Wirtschaft, aber in einem Bereich sind sie besonders stark vertreten, hat Jochen Walter festgestellt, der an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz im Bereich Altertumswissenschaften forscht, lehrt und arbeitet.
Im Pflegebereich haben wir eine Fülle von Angeboten und Firmen, die lateinische Namen tragen, die offenkundig dazu da sind, der Kundschaft anzuzeigen, dass hier Seriosität vorliegt, aber dass hier insbesondere auch eine pflegerische oder gar medizinische Kompetenz vorliegt.
Nicht immer sind die Begriffe dabei lupenreine Latinismen. Häufig wird auch Pseudolatein verwendet oder Firmen kombinieren Ausdrücke verschiedener Sprachen. Die Versandapotheke Sanicare ist dafür ein Beispiel, so Florian Krüpe.
Da steckt das lateinische Wort für Gesundheit mit drin und da ist das englische Care mit dabei. Das heißt, der Begriff ist extrem intelligent gewählt, weil er zum einen diejenigen anspricht, die im weitesten Sinne mit romanischen Sprachen zu tun gehabt haben, zum einen aber eben auch eine Verballhornung aus zwei ganz unterschiedlichen Begriffen darstellt.
Auch andere Beispiele zeigen, dass vermeintliches Latein in der heutigen Sprache nicht immer Latein ist. Als sich der Warenhauskonzern Karstadt Quelle den neuen Namen Arcandor gab, klang das zwar lateinisch, war aber nur ein Fantasiename. Mit solchen echten oder vermeintlichen Latinismen wollen Firmen an die Assoziationen anknüpfen, die das Lateinische in uns weckt.
Und das Lateinische steht ja häufig für Normativität, auch für Macht, für Tradition, für Altbewährtes. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Lateinische, das für das Geheimnis steht, für verbotenes Wissen. Und ich denke, diese Doppelgesichtigkeit des Lateinischen macht es auch attraktiv.